RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasionale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 9. Dezember 2017. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt Wunderbares Indonesien. Dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Puja Stuti, Dora Setiorini und Handaru. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Der neue TNI-Oberbefehlshaber wird die Synchronisierung der Stärke fortsetzen. Tunesischer Außenminister traf sich mit indonesischem Präsidenten. Die Rolle der Freiwilligen ist sehr wichtig bei der Milderung der Katastrophen. Das islamische Scharia-Wirtschaftssystem wird bei der Sitzung der IWF und der Weltbank 2018 erörtert. UKM sollte Marktgeschmack erfüllen. Koordinationsminister für maritime Angelegenheiten fördert die Küstenentwicklung durch Regatten. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo ernannte gestern Nachmittag im Presidential Palace in Jakarta Marshal Hadi Cahyanto zum Oberbefehlshaber der Indonesian Streitkräfte TNI. Nach der Ernennung bedankte sich Marshal Cahyanto bei dem General Gatot Nurmantio dafür, der ihm geholfen hat, seine militärische Karriere zu bilden. Marshal Hadi sagte weiter, er wird die Synchronisierung in den indonesischen Streitkräften TNI weiterbilden. Inzwischen erklärte der ehemalige TNI-Oberbefehlshaber General Gatot Nurmantio, dass Marshal Hadi Cahyanto eine richtige Person für diesen Posten sei. Er ist davon überzeugt, dass Marshal Hadi Cahyanto seine Aufgaben als TNI-Oberbefehlshaber gut durchführen kann. Marshal Hadi Cahyanto hat von 2015 bis 2016 den militärischen Sekretär der Präsidentschaft inne gehabt. Im Jahr 2016 wurde er zum Generalinspektor des Indonesischen Verteidigungsministeriums ernannt. Er hatte diesen Posten nur für 3 Monate inne. Danach wurde er zum Stabsleiter der indonesischen Luftstreitkräfte befördert und ersetzte pensionierte Marschall Agus Supriyatna. Der Außenminister aus Tunesien, Khemais Jinawi, traf sich gestern im Präsidentschaft Palace in Bogor mit dem Präsidenten Joko Widodo, die Entwicklung der Demokratie zu erörtern. Bei dem Treffen teilte der tunesische Außenminister auch dem Präsidenten die Hoffnung mit, die Wirtschaft- und Investitionszusammenarbeit zu steigern. Dies erklärte die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi gestern im Präsidentschaft Palace in Bogor vor der Presse. Ministerin Marsudi begleitete Präsidenten Joko Widodo während des Treffens mit Minister Khemais. Ministerin Retno zufolge teilte Minister Khemais bei dem Treffen mit, dass Tunesien jetzt ein demokratisches Land sei, obwohl der arabische Frühling in Tunesien begann. Der tunesische Außenminister war ein der Teilnehmer des 10. Bali Demokratie Forums in Banten. Tunesien hata im Oktober 2017 das Bali Demokrati Forum Kapital Tunesien veranstaltet, an dem einige Persönlichkeiten aus Nordafrika teilgenommen hatten. Hemmers erklärte, die tunesische Regierung entwickle zurzeit die Bildung für die Bürger und eröffne neue Arbeitsplätze. Tunesien versuche auch, das Vertrauen der internationalen Gemeinschaft zu gewinnen, um den Tourismus zu entwickeln, sagte Hemmers weiter. Außenministerin Retno Marsudi erklärte, dass die Privatsektoren Indonesiens im Öl- und Gasbereich in Tunesien investieren. Die indonesische Ministerin für Sozialangelegenheiten Hovifah Indar Parawansa betonte, dass die Freiwilligen wichtige Rolle spielen, um die Natur- und Sozialkatastrophen in Indonesien sowohl in der Bereitschaftsstufe als auch bei den Nachkatastrophenmissionen zu bewältigen. Dies teilte Ministerin Hovifah Indar Parawansa gestern in Pacitan Osiava bei der Feier des Weltfreiwilligentages mit. Vor 1.000 Freiwilligen sagte Ministerin Indar Parawansa, dass die Feier des 2. Internationalen Freiwilligentages in Pacitan stattfinde, Dutzende Tausend von Freiwilligen, die den Überlebenden von der Überschwemmung dem Erdrutsch am 28. November in Pacitan geholfen haben, zu würdigen. Die Freiwilligen kommen aus verschiedenen Städten, Institutionen und Berufen. Sie haben Schlamm und Müll nach der Überschwemmung am 29. November 2017 sauber gemacht und den Überlebenden die Gesundheitsbedingungen gegeben, sowie sauberes Wasser, Schulgeräte und andere humanitäre Hilfen verteilt. Die Wirtschaft mit dem islamischen System Scharia hat sich gut entwickelt. Dies soll einer der strategischen Tagesordnungspunkte bei der Durchführung des jährlichen Treffens des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank werden. Es wird vom 8. bis 12. Oktober 2018 auf Bali stattfinden. Dies sagte der Leiter der Arbeitseinheit des jährlichen IWF-Weltbank-Treffens 2018, Peter Jacobs, bei der Fortbildung der Zentralbank Bank Indonesia für Journalisten kürzlich in Jakarta. Er sagte dazu weiter, Indonesien wolle mit Erfolg das Sharia-Festival in Surabaya in diesem Monat veranstalten. Vielen Kreise meinen, das Programm dazu sei sehr gut. Ihm zufolge werde die Teilnehmer der Konferenz auf Bali im Allgemeinen die globalen Wirtschaftsprobleme und die derzeitige Finanztechnologie erörtern. Etwa 15.000 Personen, einschließlich jener aus Privatkreisen aus 129 Ländern, werden daran teilnehmen. Der indonesische Minister für Genossenschaft und Klein- und Mittelständische Unternehmen, UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, betonte die Wichtigkeit für UKM, den Marktgeschmack zu erfüllen, nicht nur die Waren zu produzieren. Das sagte Minister Puspayoga bei der Eröffnung die Indonesia Bagian Timur Expo IBT am Mittwoch, den 29. November 2017 in Surabaya, Osiava. Der Minister hofft, dass das Zentrum für Werbung und Handel in Surabaya wie das IBT-Zentrum die Klein- und Mittelständischen Unternehmen einleiten und fördern solle, damit sie den Marktgeschmack sehen könnten. Das IBT-Zentrum solle unter anderem die Digitaltechnologie in der Verbreitung des Marktzugangs der UKM-Produkte anwenden. Puspayoga respektiert die Existenz des IBT-Zentrums als Informationszentrum, das valide Daten über das Potenzial des Gebietes und alle Wirtschaftsaktivitäten im Gebiet Ostindonesien zur Verfügung stelle. Das IBT-Zentrum könne mit der Zentral- und Regionalregierung gut zusammenarbeiten, da es das Datenzentrum und Server in verschiedenen Gegenden integrierten solle. Puspayoga hofft ebenso, dass das IBT-Zentrum neben als Zentrum für Information und Werbung auch als Handel- und Tourismuszentrum entwickelt werden könnte. Der Tourismussektor PADA wird 2019 den größten Beitrag für Indonesien leisten. Die Einnahmen aus dem Tourismussektor 2019 werden voraussichtlich 20 Milliarden US-Dollar betragen. Zurzeit betragen die Einnahmen aus Devisen vom Tourismussektor den zweiten Platz nach dem aus dem Palmöl. Das sagte der Koordinationsminister für maritime Angelegenheiten, Luhut Binsar Panjaitan am 26 November 2017 in Jakarta incinerated by their Einweihung des Arbeitsteams der Regatta der Seel Sabang. Im Zufolge habe Indonesien ein großes maritimes Potenzial. Wenn die tropische wunderbare Schönheit der Kulturreichtum und verschiedene maritime Ressourcen gut verwaltet wurden, hätten sie einen positiven und großen Einfluss auf die Wirtschaft des Landes. Um den maritimen Tourismus zu erhöhen, führe man die Regatten durch. Diese solle die Entwicklung im Küstengebiet fördern, die Wirtschaft und den Aufbau der Infrastruktur ankurbeln. Dies stimme auch mit dem Programm von Präsident Joko Widodo zum Ausbau der Randgebiete überein, erklärte Minister Luhut Binsar Panjaitan weiter. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag regnerisch bei einer Temperatur von 27 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 68%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtigen Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von einigen nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst wie folgt. Wir beginnen mit der Zeitung Kompas. Am Donnerstag, den 7. Dezember 2017, schrieb die Zeitung Kompas in ihrem Leitartikel die Regeneration in den Indonesian Streitkräften TNI. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat den Stabsleiter der Indonesian Luftstreitkraft TNI AU, Marschall Hadi Cahyanto, vorgeschlagen, General Gatot Nurmantio als Oberbefehlshaber der Indonesian Streitkraft TNI zu ersetzen. General Gatot Nurmantio wird im März 2018 in den Ruhestand gehen. Die Ersetzung ist eine normale Sache und entspricht dem Gesetz Nummer 34 von 2004 über die Indonesian Streitkraft TNI. Das Wechseln des Kommandostab von General Gatot zu Marschall Hadi zeigt die Regeneration in den Indonesian Streitkraft TNI. Marschall Hadi wird den zweiten TNI-Oberbefehlshaber der aus den Indonesian Luftstreitkräften TNI AU kom. Es wird seine Aufgabe, alle indonesischen Soldaten zu vereinigen. Die Professionalität und die Wohlfahrt der indonesischen Soldaten zu verbessern und das Programm zur Bildung der Mindesthauptstärke fortzusetzen. Kompas zufolge sei es wichtig, alle Kräfte in den indonesischen Streitkräften zu vereinigen, damit TNI dabei helfen können, vor den gleichzeitigen Gouverneur, Bezirksleiter und Bürgermeisterwahlen im Jahre 2018 und vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Jahre 2019 die förderliche Situation zu erhalten. Wir kommen jetzt zu der Zeitung Media Indonesia. Am Freitag, den 8. Dezember 2017, schrieb Media Indonesia in ihrem Leitartikel "Die Welt vereinigt sich, Trump zu drucken". Der indonesische Präsident Joko Widodo betonte, dass Indonesien den amerikanischen Präsidenten Donald Trump scharf verurteile, der die amerikanische Botschaft von Tel Aviv zu Jerusalem umziehen werde. Indonesien lehne Amerikas Anerkennung auf Jerusalem als Israels Hauptstadt ab und werde das palästinensische Volk weiter unterstützen. Für die Unabhängigkeit und die Rechte des palästinensischen Volkes zu kämpfen, sagte Präsident weiter. Alle internationale Diplomatie der indonesischen Regierung werde darauf sich gründen, die Unabhängigkeit Palästinas zu unterstützen, betonte Präsident Joko Widodo weiter. Präsident Joko Widodo wird am 13. Dezember 2017 in Istanbul, der Türkei, der Sitzung der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation OIC beiwohnen, Indonesiens Unterstützung für Palästina zu stärken. Außerdem drängt Indonesien die Vereinten Nationen, eine Sitzung demnächst zu veranstalten, die einseitige Anerkennung der amerikanischen Regierung auf Jerusalem als Israels Hauptstadt zu erörtern. Soweit Presseschau.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Heute in der Geschichte. Einige historische Ereignisse fanden am 2. Dezember statt. Wir beginnen mit dem Ereignis am 9. Dezember 1947. Massaker von Rawa Gede. Das Massaker von Rawa Gede war ein von der niederländischen Kolonialarmee Königlich Niederländisch Indische Armee am 9. Dezember 1941 im indonesischen Dorf Rawa Gede verübtes Kriegsverbrechen. Das Verbrechen fand im Zusammenhang mit dem indonesischen Unabhängigkeitskrieg und der niederländischen Militäraktion Operati Produkt statt. Die Niederlande versuchte Indonesien wieder unter die Kolonialherrschaft zu bringen. Bei Massaker von Rawa Gede wurden fast alle Männer aus dem Dorf von niederländischen Militär nach der Gefangennahme ermordet. Weil die Leute aus dem Dorf nicht sagen wollten, wo sie der indonesische Unabhängigkeitskämpfer Lukas Kustario versteckt hielt. Die Anzahl der Mordopfer ist unter Historikern umstritten. Man geht von einer Anzahl bis von 150 bis 431 aus. Am 9. Dezember 1961 war Tansania unabhängig. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Tanganyika UNO Mandatsgebiet unter britischer Herrschaft. Ab 1947 war es der Schauplatz des Tanganyika Groundnut-Scheme, dem größten agrarindustriellen Projekt der Kolonialgeschichte. Dabei wurden einige Infrastrukturmaßnahmen durchgeführt und die Stadt Matuara gegründet. Aufgrund schwerwiegender Planungsmängel scheiterte das Projekt und wurde schließlich im Januar 1951 beendet. In den folgenden Jahren bewegte sich Tanganyika stufenweise auf die Selbstverwaltung und Unabhängigkeit zu. 1954 organisierte Julius Nyerere, ein Schüler, einer von nur zwei Tanganyikanern mit Hochschulbildung, eine politische Partei, die Tanganyika Afrika National Union, oder TANU. Im Mai 1961 errang Tanganyika die Autonomie und Nyerere wurde Premierminister unter einer neuen Verfassung. Die volle Unabhängigkeit wurde am 9. Dezember 1961 erreicht. Nyerere wurde zum Präsidenten gewählt, als Tanganyika eine Republik im Commonwealth wurde. Am 9. Dezember wird als der Welt Anti-Corruption Tag gefeiert. Der Welt Anti-Corruption Tag oder auch Welt Anti-Corruption Tag wird seit 2003 am 9. Dezember begangen. Als das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption in Merida oder Mexiko zur Unterzeichnung vorlag. Es ist eine jährliche Veranstaltung der UN also gefordert, von den Vereinten Nationen mit dem Ziel, das Bewusstsein für Korruption und damit zusammenhängenden Fragen zu verstärken und die Menschen, die Korruption in ihren Gemeinden und Regierungen bekämpfen, aufzuzeigen. Dieses Ereignis tritt am 9. Dezember eines jedes Jahres ein. Jedoch ist es nie als Feiertag behandelt. Die Vereinten Nationen haben eine Resolution verabschiedet, den Anti-Corruption-Tag im Jahr 2003 zu schaffen, im selben Jahr, in dem die Organisation der Vereinten Nationen gegen Korruption einen Konvent ausgearbeitet hat. Das Übereinkommen wurde in vollem Umfang 2 Jahre später ratifiziert. Im Jahr 2005 und erstlich weitreichenden Verpflichtungen der unterzeichnenden Staaten zur Bekämpfung der Korruption ein. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten gerade unser Programm heute in der Geschichte. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Im Blickpunkt behandelt heute das Thema: Indonesische Unternehmen müssen in der Lage sein, der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft zuvorzukommen. Liebe Zuhörer, die Unternehmer der Klein- und Mittelständischen Industrie müssen in der Lage sein, um zum Zuvorkommen des Inkrafttretens des freien Marktes der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft zu konkurrieren. Sie werden gefordert, die Qualität ihrer Produkte zu verbessern, sodass ihre Produkte auf dem globalen Markt konkurrieren und die Chance dieses freien Marktes erorben können. Dies sagte die Bezirksleiterin von Lebak in der Provinz Banten, Iti Octavia Jayabaya, in ihrer Rede angesichts der Feier des 70. Genossenschaftstages in Rangkas Bitung. Sie sagte dazu weiter, die Provinz- und Bezirksregierung setzen einige Produkte der Klein- und Mittelständischen Industrie, die von der Gesellschaft im Bezirk Lebak hergestellt werden. Die Produkte sind unter anderem Bambushandwerke, Palmzucker, genussperiges Gebäck, Bananenkuchen, Webtu, Tasche, Wild Honig, traditionelle Nascherei und Fossilienstein. Die Produkte sind in einige Länder in ASEAN, Europa und Nahen Osten exportiert worden. Sie hoffe deshalb, dass die anderen Produkte der Klein- und Mittelständischen Industrie auch im indischen und internationalen Markt verkauft werden konnten. Iti Octavia Jayabaya fuhr fort, um den Freimarkt der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft zu betreten, müssen die Unternehmer die Qualität ihrer Produkte durch die Entwicklung des Managements von Arbeitsressourcen, den Unternehmertum, das Training und den Lehrling in anderen Gebieten steigern. Darüber hinaus sollen sie auch die Verpackung der Produkte, das Halal-Zertifikat, das international organische Zertifikat und die Registrierung der Kontrollbehörde für Medikamente und Nahrung, BPOM, berücksichtigen. Iti Octavia Jayabaya zufolge sei das Inkrafttreten des Freimarktes sehr schwierig, um den Aufbau der Volkswirtschaft zu fordern. Die Unternehmer sollen die Überlegenheit als Außenprodukte haben, sodass die Produkte der Klein- und Mittelständischen Unternehmen bei dem Freimarkt beliebt sind. Zurzeit gibt es in Lebak etwa 49.600 Klein- und Mittelständische Unternehmen und 15.600 Klein- und Mittelständische Industrien. Iti Octavia Jayabaya ist optimistisch, dass die Produkte der Klein- und Mittelständischen Unternehmen auf den Freimarkt eintreten können, wenn die Qualität dieser Produkte die Konkurrenzfähigkeit hätte. Wenn die Klein- und Mittelständischen Unternehmer noch nicht bereit wären, dem Freimarkt der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft entgegenzukommen, würden die Produkte anderer Länder den Binnenmarkt überschwemmen. Deshalb forderte sie die Unternehmer, um die Qualität ihrer Produkte weiter zu verbessern. Des Weiteren sagte der Leiter der Abteilung für Agrarindustrie und Waldprodukte des Industrie- und Handelsamtes des Bezirkes Lebak Yasin, dass sein Amt Trainings über Management, Produktvielfalt, Finanzen und Unternehmertum für die Klein- und Mittelständischen Unternehmer weiter veranstalte. Im Zufolge umfassen die gut entwickelnden Klein- und Mittelständischen Unternehmen in Lebak unter anderem Handwerksgeschäfte, Metall, Nahrungsprodukte, Landwirtschaftsprodukte und Plantagen. Deshalb forderte er die Klein- und Mittelständischen Unternehmen weiter, um die Volkswirtschaft zu stärken und auf dem Freimarkt konkurrieren zu können. Soweit im Blickpunkt. RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Jetzt werden wir Sie nach Banyuwangi in Ostjava-Provinz einladen, um die Schönheit des Parang-Irang-Strandes zu genießen. So bleiben Sie mit uns in RRI World Service Voice of Indonesia. Außer auf die Kurzwelle können Sie auch unsere Sendung über Livestream www.voi.co.id hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der Gegend von Alas Purwo Nationalpark in Banyuwangi, Provinz Ostjava, gibt es eine Reihe von schönen Stränden und einer von denen noch nicht viel Besucher. Der Strand ist Parang Irang Strand. Benannt Parang Irang Strand, weil in dieser Region ein schwarzer Korallenfels gibt, der eine tote Koralle ist. Wenn wir in Parang Irang Strand sind, sind wir wie an einem Privatstrand. Nicht seltsam, viele wilde Tiere kommen an diesen Strand. Sie werden Hirsch- oder Affenabdrücke sehen, die zum Meeresstrand kommen, wo es frisches Wasser gibt, das in das Meer fließt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn der Strand im Allgemeinen weiß oder leicht bräunlich ist, dann hat Parang Irang Strand drei Farben, nämlich schwarz, grün und weiß. Die schwarze Farbe kommt von den großen Steinen, die grüne Farbe kommt von der Moos auf den Felsen und die weiße Farbe kommt aus dem Sand des Strandes. Es ist so wunderschön. Dieser Strand ist mit einem weißen, sandigen Sand verlängert, der wie Pepper undulang, der wie Pepper rund ist. Wenn wir darauf treten, dann gehen unsere Füße in den Sand. Liebe Hörerinnen und Hörer, tatsächlich nicht der Kadme von Parang Irang Strand, nicht auf dem Sand, der wie ein Pfeffer geformt ist, sondern auf der Farbkombination, die an diesem Strand ist. Die schwarzen, steinähnlichen schwarzen Lavastrukturen zieren den Sand, im Gegensatz zum Strandsand, der mit grünem Moos bewachsen ist. Sie müssen besonders vorsichtig sein, wenn Sie auf diese schwarzen Steine treten, denn die Textur ist rau und schmerzhaft, wenn Sie barfuß darauf treten. Während das Moos in mit Wasser gefluteten Felsen enthalten ist, kann es mit bloßem Auge gesehen. Kann es mit bloßem Auge gesehen werden. Die Zahlen sind zahlreich und werden zu einem einzigartigen Anblick. Sie können das Moos direkt berühren. Während auf der linken Seite können Sie direkt von weißem Sand 40 weit erstreckt zu sehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, um Parang Irang Strand zu erreichen, Sie können mit Auto oder Motorrad benutzen. Aber Sie müssen nicht überraschen, wenn dort keinen Führer zu diesem Parang Irang Strand finden. Um der Parang Irang Strand zu gelangen, können Sie die örtliche Gemeinde anfragen oder einen Reiseleiter mieten. Sie können Ihr Auto auf der Seite der Straße parken. Um diesen Parang Irang Beach-Bereich zu betreten, finden Sie nicht einen Zähler, um Eintritt zu zahlen. Nachdem Sie Ihr Fahrzeug geparkt haben, gehen Sie den Bus hinunter, um zu diesem Parang Irang Strand zu gelangen. Sie werden erstaunt sein über die schöne Aussicht, die hinter diesem Bus liegt. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Atmosphäre in Parang Irang Strand ist ruhig und sauber. Hier finden Sie keinen Müll, der die Schönheit der Landschaft an diesem Strand stören konnte. Wenn Sie Parang Irang Strand besuchen, ist es empfehlenswert, dass Sie Ihre eigenen Speisen und Getränke mitbringen. Denn an diesem Strand finden Sie keinen Platz zum Essen oder Einkaufen. Und vergessen Sie nicht, Ihre Kamera mitzubringen, um die Schönheit dieses einzigartigen, dreifarbigen Strandes einzufangen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien mit dem Thema der Parang Irang Strand, der dreifarbigen Strand. Wir treffen uns wieder morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Das heutige Programm hat den Titel Batik Pekalongan Nachtmesse 2017. Pekalongan ist eine Stadt in der Provinz Zentraljava, ungefähr 100 Kilometer aus der Hauptstadt der Provinz Semarang entfernt. Die Stadt ist die Batikstadt benannt, weil sie eines der Zentren der Batikindustrie in Indonesien ist. Vom 15. bis zum 17. dieses Monats veranstaltet die Stadtverwaltung von Pekalongan die Batik Pekalongan Nachtmesse 2017. Der Leiter der Abteilung von Mikro-, Kleineren und Mittleren Betriebe des Handelsamtes von Pekalongan, Ferry Yudianto, teilte mit, 50 kleineren und mittleren Betriebe nehmen an der Messe teil. Der Programmveranstalter stellt auch Standplätze für kulinarische Geschäfte zur Verfügung. Ferry Yudianto sagte, die Pekalongan Baltic Nachtmesse ist Hauptstadtprogramm der Stadt Pekalongan. Es hat das Ziel, Baltic Markt vor allem in der Nacht der japanischen Nordküsten entlang von dem Satono Großhandelmarkt bis zum Busbahnhof zu entwickeln. Mit dem Ausgang der gebührenpflichtigen Autobahn in der Stadt Pekalongan wird es erwartet, dass die Batik-Händler der Autobahn entlang ihre Geschäfte bis am Abend öffnen können. In der Pekalongan Batik-Nachtmesse werden auch Fashion-Show und Galadiner veranstaltet. Bei der Modeschau werden Batik-Bekleidungen von den Teilnehmern eines Design-Wettbewerbs der örtlichen Kunstrates zur Schau gestellt. Liebe Zuhörer, das war das Programm dies und das auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die Lieder von der Musikgruppe Tiga Pagi präsentieren. Liebe Zuhörer, am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Alang Alang. Gute Unterhaltung.
Masa lalu, du-du-du-du, menanti waktu berpacu tak menentu, ku berdebu. Kembali.
Liebe Zuhörer, das war das Lied mit dem Titel Alang-Alang, das von der Musikgruppe Tiga Pagi gesungen wurde. Die Gruppe Tiga Pagi ist eine Bandgruppe aus Bandung West Java, die im Jahre 2006 gegründet wurde. Diese Gruppe spielt Musik im Volksgenre. Die Gruppe Tiga Pagi ist danach durch einer Musik Wet Rap bekannt. Diese Gruppe besteht aus drei Personen, Sigit als Sänger und Gitarrist, Prima als Gitarrist und Eko als Gitarrist und Bassist. Anfang ist die Gruppe Tiga Pagi nur für die Werken von Sigit, der verschiedenen Lieder sang. Der Name Tiga Pagi wird auch der Namen der Band brauchen. Tiga Pagi bedeutet am 3 Uhr morgen. Liebe Zuhörer, hören Sie nun das Lied mit dem Titel Batu Tua oder Der Alte Stein. Viel Spaß beim Zuhören.
Batu tua, jangan pernah mengukir mimpi menjadi seindah seelok permata. Hei langit jingga, jangan pernah mengusik malam walau beda kau bukan dia.
Liebe Musikfreunde, Sie hörten gerade das Lied Batu Tua, das von der Gruppe Tiga Pagi gesungen wurde. Obwohl diese Gruppe im Volksgenre spielt, spielte sie oft die sundanesische Musik durch seine Werken. Die sundanesische Nuance hört man durch sein Lyrikarrangement, sogar im Gitarrenspielen von Sigit. Die Mischung von kontemporären und sundanesischen Musik sind die Werken von Sigit, die gut genießen sind. Bis heute hat die Gruppe Tiga Pagi nur ein Album, Rukmana's Repertoire, das im Jahre 2013 veröffentlicht wurde. Ein neues Werk von Tiga Pagi hat den Titel Tidur Bersama oder Zusammen Schlafen, der mit der Sängerin Daniela zusammen arbeitet. Liebe Zuhörer, das war das Programm Musik Regenbogen über die Musikgruppe Tiga Pagi. Bevor wir uns von Ihnen verabschieden, hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Tidur Bersama oder Zusammen Schlafen. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm. RRI Internasional Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasional Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand indi.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.